Schön, dass ihr heute dabei seid beim To-Dos Podcast 17 Ziele für eine bessere Welt. Auch in dieser Folge stelle ich euch eine Person vor, die die Welt besser macht. Ich bin sicher, sie wird uns alle heute inspirieren. In ihrem Alltag hilft sie, mehrere der 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine bessere Welt zu erreichen. Sie sagt, nachhaltig leben bedeutet nicht Verzicht, sondern mehr Freiheit. Und darüber sprechen wir heute. Vor allem über das Thema Klamotten. Wie groß ist das Problem und wie können wir nachhaltig shoppen, auch wenn wir nicht reich sind? Herzlich willkommen, Anke Schmidt.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Viele kennen dich von Social Media als Wasteless Hero. Ich stell dich mal kurz vor. Anke ist 39 und Nachhaltigkeitsaktivistin. Seit über 10 Jahren bloggt sie und postet sie zum Thema Nachhaltigkeit, aktuell vor allem zum Thema Fair Fashion. Sie hat diverse Bücher geschrieben, ist Speakerin und Dozentin an der Hochschule Furtwangen und sie ist Content Creatorin mit 100.000 FollowerInnen. Ursprünglich hat Anke Fachinformatikerin gelernt und arbeitet aktuell an einer KI für Fair Fashion. Bevor es losgeht, gibt's wie immer eine Schnellfragerunde. Anke, was ist das älteste Kleidungsstück in deinem Kleiderschrank?
Aus London ein rot kariertes Kleid habe ich gekauft. Boah, da war ich 19. Das ist 26 Jahre alt.
Hammer. Passt das noch? Also mir passen meine Sachen nicht, als ich 19 war.
Ja, ich habe sehr viel Sport gemacht in den letzten 2 Jahren.
Was ist das unnötigste Produkt, was je erfunden wurde?
Wow. Okay. Das unnötigste Produkt, das je erfunden wurde, ist eine Leggings zu 100% aus Polyester, die einfach 120 Euro kostet und keine Funktion hat.
Was bedeuten die 17 Ziele für dich persönlich?
Für mich persönlich war es das erste Mal, dass ich verstanden habe, die 17 Ziele stehen dafür, dass wir nicht mehr in Grenzen denken. Wir waren vor 2 Jahren in Malaysia, in Georgetown und da standen wir auf irgendeinem Platz und ich dachte, was machen die Säulen hier, bis ich mir die angeguckt habe und da standen die 17 Ziele drauf. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl so, ey krass. Das ist richtig was, wo wir einfach Grenzen wegdenken.
Wo wir alle zusammen dran arbeiten.
Ja, genau.
Anke, auf deiner Webseite wastelesshero.com steht unter über uns meine Vision, ich will die Welt verändern. Vor allem will ich zeigen, wie unfassbar cool und egoistisch, im positiven Sinne, nachhaltig leben ist. Ich habe viele Fragen,
okay.
Aber erstmal gehen wir auf die Begriffe ein. Was heißt für dich nachhaltig?
Nachhaltig leben heißt einfach, dass ich schaue, dass ich als Mensch so wenig wie möglich von der Umwelt nehme und ihr vielleicht auch wieder was zurückgebe. Also dafür sorgen, ich habe Kinder, dass ich dafür sorge, dass die nächsten Generationen auch noch leben können, egal ob ich jetzt Kinder habe oder nicht.
Und wie nachhaltig lebst du so?
Ich glaube, von außen betrachtet bin ich für viele so eine richtige Öko-Tussi. Auf jeden Fall erfahre ich das in Gesprächen. Ich schneide mir zum Beispiel auch die Haare selber und sowas, hat aber andere Gründe. Ich würde aber selber sagen, es gab mal Zeiten, da waren wir viel nachhaltiger persönlich unterwegs, aber immer noch sehr nachhaltig. Auf einer Skala von 1 bis 10, eine 8.
Eine 8?
Ja.
Okay, sag mal so ein paar kurze Bereiche, wo du sagst, so hier das und das und das und das mache ich.
Wir gehen viel Lebensmittel retten. Wir kaufen wirklich extrem wenig Kleidung. Wir haben jetzt Kinder, die sind 6 und 8. Ich glaube, wir haben insgesamt maximal 800 Euro für neue Kleidung ausgegeben, für die alles andere Secondhand. Die wichtigsten Sachen, die wir aber machen, ist natürlich, wir haben einen Ökostromanbieter schon lange und wir sind zu Banken gewechselt, die nachhaltiger mit dem Geld umgehen als die klassischen, die man so kennt.
Und warum ist das egoistisch?
Ich weiß nicht, ob du Clueless noch kennst. Als ich jung war, war das so eine Serie, die super angesagt war. Und da... Oder als ich jünger war, wurde immer so vermittelt, das Ziel von Frauen ist ein begehbarer Kleiderschrank.
Ach was.
Ja, und ich dachte selber, boah, wenn ich mal groß bin, will ich auch einen begehbaren Kleiderschrank haben, dann gehe ich rein und suche mir alles aus. Heute ist mein Kleiderschrank, weiß ich nicht, 1,5 Meter breit. Das war's. Okay, 2,40 Meter hoch. Aber ich habe gemerkt, Nachhaltigkeit ist egoistisch, weil ich konnte einen ETF-Sparplan machen, obwohl ich mich selbstständig gemacht habe in der Elternzeit. Und wir wissen alle, da habe ich mehr als 300 Euro nicht bekommen im Monat. Und das ist das Egoistische. Wir können für unsere Kinder haben wir einen Sparplan, weil durch Lebensmittel retten geben wir im Jahr so 2.000 bis 4.000 Euro weniger für Lebensmittel aus. Ich kann Teilzeit arbeiten gehen. Das ist unfassbar viel Freiheit, finde ich. Ja, also es spart viel Geld eigentlich, um das zusammenzufassen. Und es macht auch den Kopf freier, weil ich mich nicht mehr damit beschäftige wie früher. Boah, was ist jetzt gerade im Trend? Welche Schuhe muss ich tragen, damit mich andere Leute cool finden? Ja.
Und in Sachen Verzicht, also... Du sagst ja, Nachhaltigkeit ist kein Verzicht, sondern eher ein Gewinn. Gibt es nichts, worauf du so verzichtest? Also, wo du sagst, so eigentlich, das fand ich schon geil, aber mache ich nicht.
Ja, ich reise unfassbar gerne. Wir sind früher manchmal einfach im September für ein Wochenende weggeflogen. Einfach nach Schottland, Irland, die Gegend liebe ich total. Das machen wir nicht mehr. Da sage ich, okay, da verzichte ich bewusst drauf, dass wir jetzt keine Wochenendausflüge mehr mit dem Flugzeug machen. Aber da ich mich halt viel mit dem Thema beschäftige und weiß, wo ein großer Impact ist beim Einzelnen und wo halt andere wirklich anpacken müssen, wo meine Grenze ist, kann ich das mittlerweile gut einordnen und sage, für mich ist das gar nicht Verzicht. Für mich ist das einfach massive Freiheit, die ich vorher so noch nie in meinem Leben hatte. Wir haben jetzt unser Auto irgendwann abgegeben. Und ich wurde dann immer gefragt, aber ihr habt doch zwei Kinder, ihr müsst doch ein Auto haben. Und ich dachte auch immer, klar, wir brauchen ein Auto, aber da musst du die Versicherung bezahlen, dann musst du zum TÜV, dann musst du es reparieren, du musst es putzen. Es ist einfach viel freier, wenn man weniger Sachen auch irgendwie hat und sich weniger mit Konsum einfach beschäftigt. Ja.
Du hast Wasteless Hero, ist ja dein Name, der ist ja wahrscheinlich daraus entstanden. Du hast angefangen mit Müllvermeidung, Plastikvermeidung und bist zu Fair Fashion jetzt übergegangen. Warum?
Gute Frage. Ich habe mit plastikfrei angefangen. Ich glaube in 2014, da hatte ich dann noch Drehanfragen vom RTL, ob die zu uns nach Hause gehen, weil das Thema da super im Trend war. Und ich wollte mich gern selbstständig machen mit irgendwas, was aber sinnvoll ist. Und das lag auf der Hand, war irgendwie einfach, plastikfreier Leben.
Also so einfach ist das jetzt auch nicht, plastikfrei Leben.
Ja, es ist in vielen Bereichen super einfach, außer es geht um Lebensmittel und Kochen.
Was ja auch ein großer Teil,
was ein großer Teil
des Lebens ist.
Genau, das haben wir auch lange gemacht. Wir haben zum Beispiel auch mal versucht, nur regional, saisonal zu kaufen für 4 Monate. Wir haben nur rote Beete, Kartoffeln, Birnen gegessen. Ich hatte irgendwann Cravings nach Tomaten. Ich hasse eigentlich Tomaten, ich mag den Geschmack gar nicht. Und da habe ich gemerkt, da ist die Grenze. Und dann habe ich irgendwann gelernt, wo wir halt mehr Impact haben mit dem, weil wir haben ja alle nur ein bisschen Zeit zur Verfügung. Ne? Wir haben alle Kinder oder irgendwelche Jobs, Verpflichtungen. Und irgendwie habe ich auch in den letzten Jahren so ein bisschen gemerkt, das Thema Nachhaltigkeit zieht auf Social Media nicht mehr so gut. Früher habe ich viele Vergleiche gemacht, welcher Apfel ist gut, wie kannst du Strom sparen, das interessiert die Leute eigentlich nicht mehr so oder die fragen andere Sachen nach. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sein, mit dem Thema Fashion erreiche ich viel mehr Leute einfach, weil das ist ein Thema, was alle immer interessiert.
Ist ja auch ein großes Thema. Ne? Wir wollen heute auch mit dir über nachhaltige Mode sprechen. Ja. Es gibt ja so einige Punkte, gegen die du ja auch angehst, sage ich jetzt mal. Also diese Wegwerfkultur, die es gibt. Dann die Ausbeutung in der Branche, die es ja auch gibt. Und Chemikalien. Ich sag mal, wir fangen mal vorne an. Thema Müll.
Ja.
Wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist ja irre. Jedes Jahr wird geschätzt, dass 92 Millionen Tonnen Textilien in den Müll landen. Jede Sekunde eine ganze LKW-Ladung mit Altkleidern. Wenn ich mir so vorstelle, jede Sekunde jetzt gerade.
Ja.
Oder kipp. Also echt, das ist wirklich verrückt. Und ich meine, in den Nachhaltigkeitszielen, in Ziel 12 ist ja auch fest verankert, hier Vermeidung von Müll, sehr, sehr wichtig. Also, ich weiß nicht, hast du Bilder gesehen von so illegalen Mülldeponien? Hast du sowas schon mal auch oder live mal sowas gesehen?
Wir sind durch Asien gereist, 2 Monate lang mit den Kids wohl. Da habe ich das mal gesehen, viele illegale, kleine Müllhalden einfach. Eine Freundin von mir, Viola Wohlgemut, die war in Ghana letztes Jahr, in Bangladesch, mit der habe ich auch Videos zusammen gemacht. Die zeigt einfach, dass Kleidung sich quasi schon wie Sediment ablegt. Also du hast unterschiedliche Kleidungsschichten. Vielleicht kennst du das aus der Schule, da sieht man, hey, da unten ist die Erde rot, da ist sie schwarz, da ist sie braun, das ist die neue Erde. Und sie hat gezeigt, mir auch ein Video gemacht, dass du richtig siehst, okay, die Kleidung, die da unten liegt, die zersetzt sich schon langsam, die liegt da schon seit 30 Jahren, dann haben wir die nächste Kleidungsschicht. Und das ist halt Wahnsinn, auch so richtige Strände, wo einfach Kleidung an den Strand immer gespült wird. Das ist einfach unfassbar. Und jede Menge Kleidung wird auch einfach verbrannt, weil niemand weiß, wohin damit. Gab es jetzt vor kurzem wieder was vom Team Recherche in Pakistan, wird Kleidung einfach verbrannt, weil wo willst du sie hinpacken? Dann kannst du sie wenigstens die Energie vom Heizen noch nutzen. Ja.
Also ich habe Bilder gesehen aus Chile in der Wüste, wo das, die Bilder, man sieht diese Müll, sogar vom Weltall aus kann man sie quasi sehen.
Ja.
Also wenn man sich das so mal, also das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte so, was?
Ja.
Das ist verrückt. Und jetzt sagst du, du hast schon vorhin gesagt, Secondhand kaufen ist etwas, was ihr viel macht.
Mhm.
Was gibt's noch? Was nicht jeder, vielleicht auch nicht jeder kennt?
Es gibt vieles, was wirklich viele kennen, wo aber, glaube ich, oft noch so eine Schranke im Kopf ist, warum man es nicht macht. Secondhand ist, glaube ich, der Klassiker. Wenn man in großen Städten wohnt, ist Kleidertausch super. Da habe ich auch viele Kleidung her. Gibt es immer Events oder man macht mit Freundinnen kleine Events. Ich habe das als Mutter gemacht.
Und Kleidertausch heißt, du gehst dahin und bringst deine Klamotten hin und dann bringt jemand anders auch sein. Und dann tauscht ihr wirklich Pulli gegen Pulli oder wie läuft
das? Nee, die Sachen werden meistens auf Kleiderstangen gehangen. Du guckst einfach, was du mitnehmen willst. Du kannst auch hingehen, ohne dass du was mitbringst, weil wir haben genug Kleidung auf der Welt. Also du musst nicht was mitbringen. Aber das ist das Prinzip. Man kann das schön zu Hause machen. Ich habe das mit Freundinnen und Kleinkindern gemacht. Da hat man ja oft weniger Kontakt zu den Freundinnen. Dann haben wir einfach gesagt, wir legen alles auf die Couch, gucken einfach und tauschen untereinander. Das sind ganz gute Sachen. Genau, was ich aber am wichtigsten eigentlich finde, ist, dass man versucht, im Kopf herauszufinden bei sich selber, warum kaufe ich eigentlich so viel Kleidung? Warum kaufe ich mir noch ein neues Sportoutfit, weil ich habe ja schon vier da. Ist das, weil ich vielleicht einfach immer gerne Sachen kaufe, weil ich ein Glücksgefühl habe, wenn ich Kleidung kaufe? Weil es gibt was, was ich ungern sage bei dem Thema Fashion. Wir als einzelne Konsumentin können da noch viel machen. Weil die Fashionindustrie konnte lange ganz viele Sachen machen, ohne reglementiert zu werden. Und da ist was, wo wir als Konsumentin wirklich noch Power haben, was zu verändern. Das heißt, wenn ich mir überlege, okay, ich kaufe jetzt nicht bei großen Fair-Fashion-Brands, sondern guck mal, ob ich genau das Gleiche für genau den gleichen Preis, aber in besserer Qualität bei einer fairen Marke finde, dann mache ich auch schon viel. Es ist einfach dieses, dass wir vielleicht versuchen aufzuhören zu denken, wir müssen uns immer mit neuer Kleidung belohnen. Sondern wir machen lieber die 20 Euro aus dem Warenkorb in einen ETF-Sparplan und machen was für unsere Altersvorsorge oder fahren halt dann doch mal an den Strand für 2 Wochen anstatt nur für 1 Woche.
Okay, also Secondhand ist so das Ding. Was mit der mit fair, also dass die auch fair produziert wird. Also ich meine, das ist ja auch so ein Aspekt, der ja auch bei Fast Fashion ja oft auch ein Thema ist. Ne? Die Produktionsbedingungen, Nachhaltigkeitsziel 8, geht es ja auch um menschenwürdiges Arbeiten. Ja. Du schaust dir ja seit Jahren auch die Lieferketten an. Mhm. Was kannst du uns dazu sagen?
Fair Fashion kaufen, ich kann ja mal vorne anfangen. Was heißt das eigentlich? Wenn ich mir überlege, Fair Fashion zu kaufen, dann unterstütze ich ein sehr gutes System, was auf viele 17 Ziele tatsächlich einzahlt.
Aber lass uns mal erstmal gucken, wenn wir jetzt auf die Marken gucken, die ja tatsächlich, wo die meisten ja einkaufen. Ja. H&M, Zara, Mango und so weiter. Und da wissen wir ja irgendwie, ja, ich weiß nicht, selbst denk ich gar nicht so richtig drüber nach, wie das jetzt wirklich... wer und wie das produziert wird. Aber du hast dich ja damit ja auch schon groß beschäftigt.
Wo man darauf achten kann, wenn man bei H&M Mango oder Zara einkauft, man guckt aufs Etikett. Ich weiß, das ist so ein Move, den machen Ü30-Jährige oft. Aber man fängt einfach an, sich damit zu beschäftigen, wo kommt die Kleidung her? Und was schreibt Zara zum Beispiel darüber, wer die Kleidung herstellt? Weil oft ist es ja so, dass es doch noch eher in Asien produziert wird, weil der Lohn da niedriger ist, was dann wieder günstiger ist für den Einkauf. Und ich glaube, wir kennen alle die Dokus, die dann sagen, ey, hier arbeiten Frauen in Fabriken 11 Stunden am Tag, 6 bis 7 Tage die Woche. Die nähen eure Kleidung und die Unternehmen erzählen uns hier, wir machen was für Empowerment bei Frauen und drucken dann auf T-Shirts, I'm a Feminist. Das System einfach zu hinterfragen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man Fast Fashion kauft, finde ich gar nicht schlimm. Aber echt mal zu gucken, was liegt dahinter, mal eine Doku zu gucken.
Aber dann lese ich Made in Bangladesch.
Genau.
Und dann?
Dann bist du im besten Fall so interessiert an der Thematik, dass du dir anschaust, wie wird denn wirklich in Bangladesch hergestellt? Welche Fabriken gibt es da? Welche Zertifikate gibt es, dass ich sicherstellen kann, dass auch die Frauen fair bezahlt würden, die Kleidung nähen? Wie vermeide ich, dass Kinder meine Kleidung nähen? Nur Made in Bangladesch ist jetzt nichts Schlimmes. Es ist gar nicht so einfach, wirklich von dem Etikett was abzulesen. Es geht erstmal darum, da das Interesse einfach für zu entwickeln, finde ich. Das ist so mein Anliegen auch, wenn ich darüber rede.
Wenn ich jetzt gucke, da steht dann Made in Bangladesch und ich habe so eine Doku auch gesehen. Ja. Wenn man so guckt, ist es ein bisschen besser geworden oder wird alles gerade so ein bisschen schlimmer, was die Produktion angeht? Weil es gab ja diese Skandale und dann hat man so gedacht, ja, da kommen ja auch die Unternehmen sagen, ja, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so und so. Ist es besser geworden oder wird es gerade immer schlimmer?
Das ist spannend. Da habe ich gestern auch mit der CEO von Hess Natur drüber gesprochen. Und es kommt tatsächlich immer auf die einzelnen Lieferanten und Fabriken an. Das kennt man vielleicht selber aus dem eigenen Job. Du hast einen super Arbeitgeber, dann wechselst du in eine andere Firma und da ist das Arbeitsklima dann auf einmal doof. Und genauso ist es da auch. Du kannst richtig gute Lieferanten und Fabriken in Bangladesch, in Indien haben und gleichzeitig gibt es welche in Portugal und in Spanien, die richtig schlecht sind.
Das ist nämlich, wenn ich lese Made in Italy, dann denke ich immer, ja okay, dann sind die also Produktionsbedingungen ja wohl EU, das wird ja schon gut sein. Ist nicht so?
Es gibt leider noch keine Doku, die sich wirklich den europäischen Markt von Produktionsbedingungen angeguckt hat, aber ich bin ja selber so ein bisschen aus dem Bereich und es kommt wirklich immer auf die Führungskräfte in der Firma an, es kommt drauf an, wen lassen die da arbeiten? Es gibt ja auch immer noch Firmen in Europa, die arbeiten auch mit Niedriglöhnen oder arbeiten mit Schwarzarbeitern und so weiter. Und das kannst du als Konsumentin gar nicht mehr sehen. Da kannst du auch noch 10 Dokus gucken, dann steht da drauf Made in Spain und dann denkst du, oder Made in Italien, denkst du trotzdem, Europa, die müssen sich an die Gesetze halten. Aber ich war selber immer in der Geschäftsleitung. Ich weiß, man kann Gesetze schon umgehen, wenn man das möchte.
Ich hatte nämlich auch mal gelesen, wenn man einen Teil davon in Europa macht und den größten Teil woanders.
Gute Frage. Ja, das heißt eigentlich Made in Spain, Made in Italy heißt eigentlich immer nur, dass der größte Produktionsschritt in diesem Land gemacht würde. Wenn du jetzt einen Schuh kaufst, Made in Italy, wird der wahrscheinlich in Italien zusammen genäht, aber die Teile kommen von mindestens 4 oder 5 Ländern verteilt über die ganze Welt.
Woran erkenne ich jetzt, dass das fair produziert wird, wie du mich schon anguckst? Wow, ja. Ihr könnt sie ja nicht sehen vielleicht, ne? Falls ihr jetzt den Podcast hört. Sie guckt schon so. Wie erkenne ich denn, dass es jetzt fair produziert wird?
Tatsächlich Nachprüfer nur an guten Zertifikaten.
Hau raus, was sind gute Zertifikate für eine faire Produktion?
Ich würde gerne 3 Zertifikate nennen, weil eins ist so das Basic-Zertifikat, auf das ich immer achte, Ökotex, vor allen Dingen bei Plastik-Polyester-Kleidung.
Aber Ökotex, ist das wirklich für so Produktionsbedingungen auch?
Nee, eben nicht. Das ist wirklich nur für Schadstofffreiheit. Finde ich aber wichtig, das einmal zu unterscheiden, weil viele denken auch, Ökotex heißt super produziert, fair und nachhaltig.
Aber es könnte in Bangladesch produziert sein, unter den übelsten Bedingungen, aber das Siegel ist drauf, weil da keine Schadstoffe drin sind.
Ja, grob gesagt, ja. Wenn man wirklich,
einfach gesagt, ja.
Wenn du wirklich gucken willst, sind faire Arbeitsbedingungen drin, dann guckst du an, es gibt Firmen, die setzen die 17 Ziele auf ihre Webseite und sagen, wir arbeiten daran. Das machen nicht viele Firmen und die es machen, da weiß ich, die machen es mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Hab nicht mit vielen geredet, aber mit ein paar. Dann gibt es das Global Organic Textile Siegel, GOTS auch genannt. Das steht für faire Arbeitsbedingungen in der ganzen Lieferkette, halt für dass Mindestlöhne gezahlt würden. Ist auch immer die Frage, was sind faire Arbeitsbedingungen? Heißt das, ich zahle den Mindestlohn oder heißt das, ich zahle einen Lohn, der für die Lebensbedingungen reicht? Aber das Siegel guckt wenigstens nach Mindestlohn. Das guckt den ganzen Anbau von der Baumwolle vom Feld bis zum fertigen Produkt und prüft dann noch ein paar mehr Sachen. Das strengste Siegel, was es eigentlich gibt, ist das IVN Best. Da hast du noch höhere Ansprüche an die Produktionsbedingungen. Da muss 100% Biobaumwolle drin sein. Das prüft noch kritischer auf Schadstoffe. Es gibt ganz wenige Firmen, die das haben. Es gibt einen Schuhanbieter nur, der das hat. Werner aus Deutschland tatsächlich, ja, weil die Kriterien da einfach super tough sind.
Werner? Mhm. Das ist jetzt auch nicht so ein Fashion-Name.
Nee, ist ein altes Traditionsunternehmen.
So von
ja, ja.
Okay. Genau. Und die haben das, okay.
Genau. Es gibt da noch andere, wie der Grüne Kopf und sowas.
Mhm.
Genau, und das sind aber so die 4, auf die würde ich immer achten. Die findet man tatsächlich auch manchmal im Discounter.
Und Grüner Knopf, was war das nochmal? Das kommt mir auch bekannt vor.
Das ist vom staatlichen Siegel eher. Aber das ist leider das...
Ist das gut oder schlecht?
Nein, das ist nur leider das, wo es dann doch öfter mal mediale Aufmerksamkeit gibt, dass trotz Grüner Knopf irgendwie die Herstellungsbedingungen nicht so gut waren. Aber es ist trotzdem ganz gut.
Das heißt, beim Shoppen, wenn ich wirklich will, dass faire Arbeitsbedingungen... Mhm. sind und fair ist ja Definitionssache, hast du ja schon gesagt, da achte ich auf dieses GOTS-Zeichen und auch das EVN-Best-Zeichen.
EVN-Best-Zeichen.
Dann weiß ich, okay, von Anfang bis zum Ende hat hier keine Ausbeutung stattgefunden und wenn es um Chemikalien geht, was sagst du?
Fingers crossed, ja.
Ich kann davon ausgehen, dass das so ist.
Ja.
Irgendwie muss ich es ja erkennen.
Genau.
Wenn wir sagen, wir sind hier Secondhand, ich kaufe Secondhand, dann ist es ja nochmal was anderes. Ja. Aber oft will man ja auch neue Klamotten haben und vielleicht passen einem auch irgendwas nicht mehr. Und es gibt ja schon so ein paar Anlässe.
Ich habe auch neue Klamotten. Ich kaufe auch bei Fast Fashion Unternehmen.
Kaufst du auch bei H&M, Zara und Ernst Jüngs Family oder?
Für die Kinder zum Beispiel bei DM oder Ernst Jüngs Family, weil die den UV-Standard 801 haben, der Ökotex zertifiziert ist. Sehr gute Badekleidung, ja.
Und dann guckst du quasi dann, also auch bei Discountern, hier Aldi, Lidl, Penny und so?
Die haben ja auch. Ich bin auch Mutti, ich gehe mit den Kindern einkaufen. Wenn die da eine Pokémon-Unterhose haben wollen, dann muss ich die wohl auch kaufen, sonst komme ich nicht ohne Geschrei aus dem Laden.
Guckst du dann, hat diese Unterhose auch das Ökotex-Siegel zum Beispiel?
Oder GOTS,
Und wenn es das nicht hat?
Tatsächlich kaufe ich es dann nicht. Für mich ist so Mindeststandard wenigstens Ökotex.
Was sagst du den Kindern?
Tatsächlich halte ich dann auch manchmal Geschrei aus. Mittlerweile sind die Kinder Eltern, dass man mit denen schon über so ein bisschen Schadstoffe und sowas reden kann. Wer stellt die Kleidung her? Das verstehen die schon relativ früh.
Ja. Aber Ökotex ist für dich schon Minimum. Also ja, das muss schon sein. Ansonsten, wir kommen nämlich zu Chemikalien. Ja. Was sind so für Chemikalien in Klamotten, wo du sagst, nicht gut?
Im Moment ist ja PFAS so ein Riesenthema, was vor allen Dingen in Regenkleidung ist, was sich im Wasser anreichert und sowas. Das ist so eine Chemikalie, die würde ich umgehen.
Weil sie?
Weil sie gerade auch für Kinder einfach nicht gut ist. Kinderhaut ist durchlässiger, die nimmt schneller Schadstoffe auf. Es gab jetzt auch wieder so ganz viele, ich glaube über Shein brauchen wir gar nicht so viel reden, aber da wird auch immer Kleidung von großen Instituten getestet, wo die Chemikaliengrenzwerte dann einfach erhöht sind. Es gibt einfach Chemikalien auch, die können Allergien auslösen. Dann gibt's Sachen, die manche Konsumentinnen, ich früher auch nicht wusste, dass zum Beispiel Formaldehyd in Kleidung drin ist, damit es bügelfrei werden kann, in Hemden vor allen Dingen. Und die Frage ist jetzt vielleicht noch nicht mal unbedingt, ist das schädlich für mich? Weil es gibt ja von der EU schon Grenzwerte, die Chemikalien einhalten müssen. Die Frage ist vielleicht auch, wir trinken ja alle Wasser. Und was glauben wir, was passiert mit den Chemikalien, wenn die in der Produktion verwendet werden? Die Sachen werden gewaschen, die Chemikalien lösen sich ja nicht einfach so puff in Luft auf. Und dann sind die einfach weg und Kläranlagen sind auch keine Magie. Da bleiben immer irgendwie Rückstände bei uns in der Welt, die wir dann irgendwann doch wieder mitessen oder aufnehmen. Und es wird super viel da geforscht. Ich kenne jetzt gerade, muss ich ehrlich zugeben, keine aktuellen Forschungsergebnisse. Da werden aber auch Millionen investiert, um zu gucken, was machen die Chemikalien in menschlichen Körpern. Genau, ja.
Ist ja auch ein Nachhaltigkeitsziel, also ne, dass man auch sagt, ein umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien, ja, die genutzt werden, ist ja auch in im SDG 12.4 auch wirklich fest verankert. Also diese drei Siegel sind die, die auch so am, ja, an denen man sich so orientieren kann. Es gibt ja auch von Unternehmen selber Siegel. Also ja, die selber
sich überlegen.
Wo, da gibt's ja auch bei den Großen gibt's ja auch viele,
ja,
ne, wo man das, ich weiß, ich würde jetzt sagen, wo ich das Gefühl bekomme, dass ich da auch nachhaltig am Start bin, wenn ich das, die sind ja auch meistens ein bisschen teuer so vom einen, vom Gefühl, dass ich danach, was sagst du so zu den Siegeln von Unternehmen?
Ich muss noch eine Sache sagen, habe ich eben vergessen, das Institut Hohenstein in Deutschland, das testet super viel. Auch im Namen von Siegeln. Und die sind zum Beispiel bei Tchibo viel. Wenn ich bei Tchibo kaufen würde, würde ich darauf achten, dass die danach getestet sind. Ich weiß, dass super viele Eltern Tchibo-Kleidung kaufen, deshalb.
Gerade Regenkleidung und so weiter,
Tchibo. Genau, ja, deshalb sage ich das noch dazu. Ich habe selber ja 8 Jahre Marketing gemacht und ich kann sehr gut um die Ecke reden und weiß, wie man Sachen kommuniziert, auch wenn es sprachliche Verbote gibt. Gibt es immer eine Möglichkeit, wie man doch was erzählt. Also um die Ecke rum und wie man Leute dann trotzdem von Sachen überzeugt, die vielleicht gar nicht so richtig sind. Ich finde diese ausgedachten Siegel, das ist dann zum Beispiel so ein Siegel, das ist dann einfach blau und da steht, wir sind umweltfreundlich. Das ist so 100% nichtssagend, aber wir sind leider halt so getrimmt, dass Siegel immer uns direkt so eine Sicherheit geben.
Ja, ne? Weil man direkt denkt, da ist ein Typ vom TÜV hingelaufen und hat da einen Test gemacht. Werner ist da hingelaufen, ja, und dann hat er
gesagt,
Test,
ich guck mir das hier alles an. Genau, das Problem bei den Siegeln ist einfach, dass wir immer noch Siegeln vertrauen und auch gar nicht hinterfragen, wofür steht das Siegel. Es gibt Fast-Fashion-Unternehmen, auch im stationären Handeln, wo du auch schon mal ein T-Shirt für 5 Euro bekommst, die riesengroß im Shop stehen haben. Wir nutzen Organic Cotton. Wir haben unsere eigenen Organic Cotton Farm. Wir reden mit den Bauern, wie die Organic Cotton herstellen können. Da steht aber nicht, an welche Normen halten die sich. Das ist einfach, die machen bestimmt auch gute Sachen, aber da fehlt halt so die Substanz, die Nachprüfbarkeit.
Ist Organic, ist das auch nicht geschützt? Also, also Bio ist ja geschützt.
Bio
aber
ist bei Lebensmitteln geschützt.
Aber bei Klamotten nicht?
Nee, wenn du einen Pullover hast, der zu 1% Bio-Baumwolle hast, kannst du sagen, dieser ist ein Bio-Baumwollpullover.
Obwohl da nur 1% Baumwolle drin ist.
Das macht niemand 1% rein, aber du könntest es rein theoretisch sagen. Genau. Ja, und das ist halt wirklich so ein, das meine ich mit, die Fashion-Industrie kann viel machen, weil es wenig Regelwerk gibt. Und es gibt auch super viele die Siegel sind ja nicht ausgedachte Siegel. Die hat sich ja schon jemand schlau im Marketing überlegt. Aber wenn man dann auch auf Online-Shops einfach mal guckt, dann ist da das Siegel made in grün anstatt made in green oder made sustainable oder organic cotton. Und dann versucht man rauszufinden, was machen die da wirklich? Dann findet man einfach gar nichts.
Oder auch recycelt, ne? Dann denke ich auch immer, okay. Es ist recycelte Baumwolle, recycelte Polyester.
Genau, super spannend. Das war, glaube ich, der Hype vor 4 Jahren, wo dann ganz viele damit geworben haben, wir machen recycelte Kleidung und alle dachten, richtig cool, ich kaufe das und tue was für die Umwelt. Und mittlerweile hoffe ich eigentlich, dass angekommen ist, dass das gar nicht unbedingt so gut ist für die Umwelt, weil wenn du hier eine Bluse aus recyceltem Polyester hast, wo ein Farbstoff drin ist, Knöpfe und Nähte, dann kannst du die halt nicht wieder so einfach recyceln. Weil um Sachen recyceln zu können, werden die einmal mit dem Infrarotscanner abgescannt und der sagt dann bestenfalls 80% Polyester, 20% Baumwolle, aber du weißt dann noch nicht, sind Schadstoffe drin, welche Farbstoffe wurden verwendet und sowas.
Ja, und was für ein Plastik. Und es ist ja auch kein Kreislauf, ne? So wie wir es jetzt bei Plastikflaschen haben. Da haben wir ja einen Kreislauf. Genau. Dann gibst du die ab, dann werden wieder neu und dann geht's so rum.
Genau.
Und in dem Fall landet es dann wahrscheinlich ja eh auch wieder im Müll.
Weil die Recycling-Systeme noch nicht so weit sind, dass so viel Kleidung recycelt werden kann, ja. Deshalb wird aber auch gern Plastikflaschen, werden gern genommen für recycelte Kleidung, war für mich auch so ein Aha-Moment, weil die kriegst du ja immer wieder. Du kriegst ja immer wieder die gleiche Qualität für die gleiche Kleidung und du hast nicht irgendwie das Problem, dass das Plastik auf einmal eine andere Zusammensetzung hat, sondern es ist immer die gleiche Qualität. Da kannst du super Kleidung draus machen.
Aber dann ist, wenn aus der Plastikflasche Kleidung geworden ist,
ist sie natürlich aus dem Kreislauf und landet am Ende wieder im Müll. Ist natürlich blöd, aber von Herstellerseite ist es halt ein super System.
Ja, und man kann es halt auch gut verkaufen und sagen, ja. Guck mal, aus altem Plastik. Wie erkennst du oder wie können wir so eine Art, das ist ja oft auch Greenwashing, also wenn Unternehmen so tun, als ob sie sehr umweltbewusst wären oder nachhaltig wären, das aber in Teilen vielleicht auch nicht sind. Wie erkennt man sowas? Also wenn wir uns auch nicht so viel damit beschäftigt haben.
Ich wusste, dass du mir die Frage heute stellen wirst und habe lange überlegt, was ich einfach sagen kann und komme zu dem Schluss, kann ich nicht. Es ist einfach wirklich mit wachen Augen shoppen gehen. Es gab ein Unternehmen, das hat mal gesagt, wir machen Taschen aus Meeresplastik. Ich habe direkt gedacht, das kann doch nicht funktionieren, aber was das Unternehmen geschafft hat, selbst in meinem Kopf ein Bild von Menschen zu erzeugen, die mit einem Schiff übers Meer fahren, das Plastik einsammeln, das Plastik in eine riesen Maschine werfen, die macht einen Faden raus und dann nähen die Flaschen raus. Das war das Bild, was ich im Kopf hatte.
Die haben aber, da war doch eine Schildkröte in so einem Netz, da habe ich auch gedacht, ne?
Genau, und dann denkt man, die Tiere, ich bin super toll, wenn ich diese Tasche jetzt kaufe. Und genau zu versuchen, Marketing einfach zu hinterfragen, zu verstehen, wenn ich im H&M bin, was passiert gerade in meinem Kopf, wenn ich lese, recyceltes Polyester, dann denke ich ja in meinem Kopf, jetzt mache ich voll was Gutes und das einfach zu merken. Ich glaube, das ist so, wo wir anfangen können.
Wenn du jetzt eine Kennzeichnungspflicht einführen könntest, weil du die Welt regierst, was sind so drei Sachen, die drauf müssen bei Klamotten, bei dir?
Boah, das ist eine gute Frage. Für mich ist das Thema Recycling total wichtig, deshalb müsste auf jeden Fall draufstehen, welche Farbstoffe werden genutzt und wie ist genau die Materialzusammensetzung. Aus Konsumentinnensicht würde ich mir wünschen, dass jedes einzelne Produkt tatsächlich getestet wird, das wir kaufen, dass gar nicht nur draufsteht, getestet und worauf, sondern dass wirklich jedes einzelne Produkt getestet wird, was wir kaufen können.
Also ich meine jetzt bei Klamotten. Du würdest sagen, welche Farbstoffe sind drin?
Welche Farbstoffe, wie ist genau die Materialzusammensetzung und unter welchen Bedingungen wurde es hergestellt?
Oh, da müssten ja richtig...
Das ist richtig viel Aufwand. Wir haben ja jetzt das Lieferkettengesetz und wir haben ja... Die Hersteller müssen eigentlich hoffentlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren, die Großen auf jeden Fall soweit sein, dass das auf jeden Fall das auch ist, was draufstehen muss. Wenn du einen QR-Code abscannst, dann siehst du, was ist drin, wer hat's gemacht, wo kommt die Baumwolle her. Ja. Aber ich verstehe auch die Industrie, warum das lange dauert, so ein System umzusetzen.
Wenn du von einer Blackbox kommst und wenn du nicht weißt, viele Unternehmen, also oft hört man ja dann auch als Erklärung, dass sie gar nicht wissen, wie, wo, weil sie mit Subunternehmen zusammenarbeiten und so weiter. Und wenn man das alles offenlegen muss, dann braucht man Zeit.
Du brauchst viel Zeit und du machst dich natürlich auch sehr angreifbar, weil das, was ich natürlich auf Social Media oft mache, ist, kauf dir bitte nicht diesen Pullover, der zu 10% aus Wolle ist und made in Bangladesch, dann kauf dir doch lieber den fair hergestellten, der zu 100% aus Wolle ist, 100 Euro kostet und auch das Gott-Siegel hat. Und dann machst du dich natürlich als Firma super angreifbar dann.
Aber das ist auch ein Aspekt, der Preis.
Ja.
Weil wenn man da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, weil es ist auch in den Nachhaltigkeitszielen drin, in Ziel 10, also das habe ich auch immer im Hinterkopf, Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Ja. Also, und wenn man, es soll nicht nur für reiche Menschen sein, also ja, so sollte es sein. Und wenn ich jetzt so mal schaue, bei H&M und Zara kostet eine Hose, so eine Jeanshose so 30 bis 40 Euro, sage ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt bei Hess Natur gucke oder Armed Angels, bin ich bei zwischen 120, 150 für eine Jeanshose. Und das muss man sich auch erstmal leisten können, ne?
Das stimmt auf jeden Fall. Ich kann jetzt auf keinen Fall auch sagen, dass Fair Fashion mit günstigeren Fast-Fashion-Unternehmen wie H&M, Primark oder sowas mithalten kann. Das funktioniert auf keinen Fall, weil die natürlich ganz andere Herstellungsbedingungen haben.
Ja klar, die müssen ja andere die müssen ja andere auch Löhne zahlen. Ja. Und wenn du auch guckst, die Zertifizierung kosten ja auch Geld.
Genau, die kosten Aufwand, du brauchst viele Mitarbeitende. Wo ich aber meine Hand für ins Feuer legen würde, dass ich immer Alternativen zu Coast, Zara, Other Stories, Arkit in einer ähnlichen Preisklasse, aber in fairer finde. Das mache ich jetzt schon länger, da gucke ich ganz bewusst nach. Ich kann es mal ein Beispiel sagen, ich habe eine Kocht-Kombi aus einer Jacke und einem Rock gefunden bei einem Fast-Fashion-Unternehmen. Die hat, glaube ich, zusammen 160 Euro gekostet. Bei einem kleineren Fair-Fashion-Label hat natürlich ein anderer Stil, aber auch blauer Kocht, fair, hergestellt in der Türkei, Gott zertifiziert, 120 Euro gekostet. Nicht mal im Sale, war also tatsächlich auch noch günstiger als die Fast Fashion. Und das ist super, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, man denkt immer, es ist super Luxus, aber wenn man so ein bisschen mehr für Kleidung ausgibt, müsste man einfach mal so um die Ecke gucken, ob man nicht was vielleicht fairer findet bei kleinen Labels.
Die muss man ja auch erstmal finden.
Die musst du erstmal finden. Das ist mein Ansatz, genau, die bekannter zu machen. Und ansonsten ist natürlich, wenn ich jetzt, ich war mal von der Uni Bonn, wurde ich mal eingeladen, ich sollte da auch den Studis erklären, wie die sich fairer mit Kleidung umgehen. Da haben die Studis auch gesagt, die können sich keine Jeans für 130 Euro kaufen. Natürlich, ich kaufe auch meinen Kindern auch keine Jeans für 50 Euro. Die haben die in 2 Monaten kaputt gespielt. Kann ich mir auch nicht leisten. Aber dann ist dass man da sagt, okay, da kaufe ich Secondhand oder dann kaufe ich einfach weniger. Oder ich kaufe mir halt doch mal einen Wollpulli in einer Farbe, also ich nicht in Braun oder Schwarz, die ich wirklich auch 3 Jahre trage, damit ich lang was davon habe. Dass man einfach wieder versucht, so die Wertigkeit von Kleidung zu erkennen. Ja.
Du schreibst bei LinkedIn, dein Ziel ist, Fair Fashion soll der Standard werden. Ja. Wie kann das gelingen?
Das kann vor allen Dingen gelingen, wenn alle Akteure in der Fashion-Industrie endlich mal zusammen arbeiten und wir als Konsumentin wirklich mehr Druck auf die Fashion-Industrie auch ausüben.
Und das können wir machen, indem wir da nicht mehr kaufen, oder wie würden wir?
Genau, indem du da nicht mehr kaufst, aber indem du Unternehmen auch wirklich auf die Nerven gehst. Ich war ja früher auch im Unternehmen und ich habe gemerkt, wenn der Kundenservice immer wieder die gleichen Anfragen bekommt, dann nervt das irgendwann so hart, dass selbst der CEO von diesen Anfragen weiß und der sagt dann, okay, wir ändern da was. Und das ist halt das, was man machen kann. Einfach auf Social Media auch die Unternehmen anschreiben. Warum macht ihr dies nicht? Warum macht ihr das nicht? Einfach laut werden, Petitionen unterschreiben. Es gibt super viele NGOs, die fordern auch fairere Arbeitsbedingungen. In den 17 Zielen sind ja auch faire Arbeitsbedingungen drin, gerade für Frauen. Genau, dass man da einfach laut wird an allen Stellen.
Reicht das von Konsumenten?
Auf keinen Fall.
Weil ich mir auch so denke, vom Gefühl her, jetzt gibt's ja auch Ultra-Fast-Fashion, also Shein und Temu, ja. Online-Shops, wo T-Shirts für 3-4 Euro irgendwie verkauft werden. Du sagst auch, Konsumenten reicht nicht.
Wir müssen super viele politische Regularien, glaube ich, auch einfach haben. Die Herausforderung ist ja, du kannst als EU, ich werde immer gefragt, warum wird Shein nicht verboten? Na, du kannst ja nicht einfach die Deutsche Bahn verbieten. Wir sind ja in einem globalen Markt. Du kannst nicht einfach als Europa sagen, wir verbieten dem Unternehmen jetzt hier zu verkaufen. Aber wir können sagen, ey, wir haben Richtwerte, wir haben Standards, wir haben 17 Ziele, an die wir uns halten wollen und die wollen wir halt ja weltweit umsetzen. Da muss halt politisch viel passieren. Da müssen Lobbyisten ran, die sagen, wir müssen da wieder zusammenarbeiten. Da können wir als Konsumentin gar nichts machen.
Dann lass mal jetzt hier starten. Was kann jeder machen? Eine Sache für den nachhaltigen Kleiderschrank. Was?
Heute einfach mal in den Kleiderschrank gucken und sagen, habe ich da wirklich Sachen drin, die ich gerne trage und kann ich versuchen, die nächsten 3 Monate einfach mal nichts neu zu kaufen. So habe ich angefangen.
Challenge,
vor ein paar Jahren.
3 Monate nichts kaufen. Ja. 3 Monate ist nicht so viel, oder?
Versuch's gerne mal, es ist super schwierig. Ja. Nein. Weil du gehst ja einfach mal rum und denkst, oh, schöner Pulli, kaufe ich mir. Und für mich war es super anstrengend, das nicht zu machen. Oder mir ist kalt, ich kaufe mir gerade einen Pullover, weil ich bin gerade in Belgien und habe vergessen, eine Jacke einzupacken. Ja, das ist sowas, was man schon mal anfangen kann und sich vielleicht immer in Erinnerung zu rufen, umso mehr Kleidung ich mir kaufe, umso öfter muss ich meinen Schrank auch ausräumen und dafür sorgen, dass die Sachen gut verteilt werden und das ist hart nervig. Das mache selbst ich nicht gerne.
Ja, Fotos machen für Vinted, Kleinanzeigen.
Die Hölle, ja.
Dann schreiben die Leute, kannst du beim Preis noch runtergehen? Da musst du noch einen Termin annehmen, da musst du zur Post die Ideen schicken und so.
Ja.
Aber machst du?
Das macht eher mein Partner, weil das ist unsere Arbeitsteilung. Ich mache das nicht gerne. Ich mache auch Vinted, aber ich bin die schickt es dann am 7. Tag und dann beschweren sich die Leute schon wieder bei mir.
Was steht bei dir so auf der Liste, was du jetzt so in Zukunft machen willst? Für dich umsetzen willst?
Persönlich für uns zu Hause tatsächlich für mehr Fashion. Ich will mit meinen Kindern drüber reden, Habe ich schon Tränen in den Augen, wenn ich... weil,
wieso Tränen in den Augen?
Ja, mit unserem Sohn habe ich am Samstag seinen Kleiderschrank ausgeräumt. Mhm. Man muss als Mami immer weinen, weil die Kleidung dann einfach zu klein ist. Aber der hat auch ein Spider-Man-T-Shirt, was der geliebt hat, mit so Glitzerpailletten. Die Hölle fürs Recycling, die Hölle für die Umwelt. Wir haben es natürlich trotzdem gebraucht gekauft. Und er meinte dann aber, guck mal, Mama, kann ich das nicht dem Paul, ich habe den Namen geändert, dem Paul geben, weil der ist ja kleiner als ich und der liebt ja Spider-Man auch. Und da habe ich nochmal gemerkt, dass die haben gar nicht diese Vorurteile im Kopf, wie Secondhand stinkt, Secondhand ist billig, Secondhand tragen nur Leute, die Ökos sind. Und das war so für mich so total mind-opening, dass ich mit den Kids auch einfach mehr darüber reden will. Der andere will jetzt so ein bisschen sticken lernen, das mit dem zu machen, das ist so privat meine Ziele. Und beruflich will ich die ganze Industrie einfach verstehen.
Verstehen?
Ich will verstehen, woran es richtig hakt und wo so große Probleme sind und warum wir es immer noch nicht schaffen, auch europaweit wirklich an Fair Fashion besser zu arbeiten. Ja.
Anke, wir kommen zum Ende unserer Folge. Es gibt eine Frage, die wir ja so all unseren Gästen stellen. Gibt es irgendwas, was dich inspiriert oder inspiriert hat in letzter Zeit? Das kann eine Person sein, es kann ein Film sein, kann ein Reel sein, kann ein bestimmter Film sein, Buch sein, alles Mögliche. Irgendwas, was wir dann in den Shownotes verlinken können, damit wir auch inspiriert werden.
Tatsächlich überlege jetzt, es waren zwei Sachen. Einmal mein großer Sohn, der auch heute Morgen zu mir kam und meinte, Mama, guck mal, hier ist ein kleines Loch drin, kannst du mir das nähen, weil ich liebe die Hose, ich will die weitertragen. Und ich war eine Zeit lang mal so, oh, da ist ein Loch drin, ich werf's weg und kauf's mir bei Primark neu, weil kostet 120 Euro. So war ich auch. Ich war vor 10 Jahren genauso. Das hat mich inspiriert, selber nochmal mehr zu gucken, was können wir denn zu Hause reparieren, bevor wir es neu kaufen. Und tatsächlich eine Bekannte von mir, die hat mich letztens gefragt, Anke, wie rechtfertigst du denn vor deinen Freundinnen, dass du auch mal Fast Fashion kaufst? Weil ich werde schon von meinem Freundeskreis geschämt, wenn ich mir mal eine Sache neu kaufe, weil bei uns kaufen alle nur Secondhand. Und das war in dem Sinne so für mich inspirierend, dass ich den Leuten auch immer mitgeben will, ihr dürft euch alle neue Kleidung kaufen, natürlich, weil wir haben auch eine Grenze als Konsumentin. Das Einzige, was ihr vielleicht machen könnt, sucht halt gut aus. Kauft nicht random, gebt nicht euer Geld für Quatsch aus. Gebt euer Geld lieber für Sachen, die euch besser tun. Ja, das fand ich super inspirierend einfach.
Wir haben auch eine Motivations-Playlist, die heißt 17 Ziele. Das ist eine Spotify-Playlist. Ja. Und da füttern wir eigentlich jede Folge, ballern wir da einen Song raus. Irgendwas, was dich motiviert.
Auf
welcher Song ist das?
Der Song The Spark von Cabin Crew. Richtig geil. Geht gut ab, höre ich ganz oft beim Arbeiten.
Und was ist das irgendwie Inhalt? Ist der Inhalt oder ist das der Beat? Oder was ist es? Mir sagt der Song
Beat,
gerade gar nichts.
Ah, okay. Der Beat, der kam, glaube ich, so vor 1,5 Jahren raus. Kinder haben den mitgemacht mit einem, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, mit einem Musiklabel, haben irgendwie Kinder einen Song aufgenommen und der geht richtig krass ab. Der hat einen guten Beat, der motiviert, wenn wir morgens schlechte Laune haben, hören wir einfach den.
Die ganze Familie.
Die Kinder feiern den auch richtig krass, ja.
Wunderbar. Dann nehmen wir hier aus dieser Folge mit, kauft auch mal Fast Fashion, wenn ihr wollt, aber schaut genau, dass ihr nichts kauft, wo andere drunter leiden, weil die Produktionsbedingungen schlecht sind, dass da Chemikalien drin sind, die euch auch schaden, euren Kindern auch, gerade da den Schaden, achtet da drauf. Und es gibt Siegel, die du ja auch genannt hast, auf die man, die bieten einem ja eine Orientierung.
Auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Und Secondhand.
Genau.
Einfach mal zusammengefasst.
Einfach zusammengefasst, Dreiviertelstunde Gespräch.
Vielen Dank, dass Gerne. Du hier heute zu Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch reinhört beim To-Do's 17 Ziele für eine bessere Welt Podcast.
Dankeschön.
17 Ziele, der Podcast.